Herzlich willkommen zur Predigt der FEG Dresden. Wir wünschen dir eine gewinnbringende Zeit. Mehr Informationen zu unserer Gemeinde findest du unter dresden.feg.de.
Mir hält durch, macht die ganze Zeit mit, aber ich bin guter Dinge. Also, es geht ja heute Abend um das Thema, wie kann ich die Bibel lesen, beziehungsweise wie kann ich die Bibel gewinnbringend lesen. Haben wir jetzt schon öfters gehört. Und die Bibel ist ein Buch, dem begegnen die Menschen ganz unterschiedlich. Viele Menschen besitzen eine Bibel. Ich möchte sogar sagen, in Deutschland besitzt fast jeder Haushalt eine Bibel. Aber viele wissen auch nicht so richtig, was damit anzufangen. Sie wissen nicht so richtig, wie sie damit umgehen sollen. Der ein oder andere benutzt die Bibel als Art Glücksbringer. Für die ist das so ein frommer Talisman. Bei anderen ist es eventuell so, wie bei dem Wissenschaftler Blaise Pascal oder dem englischen Anwalt Nicky Gamble. Als die beiden das erste Mal die Bibel bewusst zur Hand nahmen, da machten sie dies in der Absicht, dort endlich die nötigen Argumente zu finden, um sich nicht mehr mit Gott zu beschäftigen. Um sich nicht mehr weiter mit Gott beschäftigen zu müssen. Sie hofften also auf Widersprüche und geistige Absurditäten in der Bibel, die ihnen dann ganz deutlich sagen würden, aufgrund dieses und jenes Sachverhaltes kann es einen Gott nicht geben. Aufgrund dieses und jenes Sachverhaltes kann es den Gott, der da in der Bibel beschrieben wird, nicht geben. Oder wenn es einen Gott gibt, dann lohnt es sich trotzdem nicht, sich damit weiter zu beschäftigen. Und wieder andere gibt es, die sich ganz positiv mit der Bibel beschäftigen, die ganz der Bibel ganz positiv gegenüberstehen. Der Verfasser von Psalm 1 war so einer, der Gottes Wort ganz positiv gegenüberstand. Der Verfasser von Psalm 1 formuliert es in seinem Psalm so: Glücklich zu preisen ist, wer nicht dem Rat der gottlosen Menschen folgt. Warte mal. Kurz durchklicken. Glücklich zu preisen ist der, wer nicht dem Rat der gottlosen Menschen folgt, wer nicht denselben Weg geht wie jene, die Gott ablehnen, wer keinen Umgang mit den Spöttern pflegt. Glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Die berechtigte Frage ist jetzt natürlich, wie kann es zu dieser Freude an der Bibel, dem Wort Gottes, kommen? Wie kann es zu der Freude an der Bibel, dem Wort Gottes, kommen? Die Freude am Wort Gottes kann schon dadurch entstehen, wenn man sich einmal bewusst macht, was die Bibel eigentlich für ein einzigartiges Buch ist. Die Bibel ist wirklich ein ganz faszinierendes, einzigartiges Buch. Denn die Bibel ist über 1500 Jahre hin ist die entstanden. Also das sind jetzt einzigartige Fakten, die ich euch mal nennen möchte zur Bibel, falls ihr die noch nie gehört habt. Trotz dieser 1500 Jahre hat die Bibel einen roten Faden. Es geht in der Bibel um die Bedeutung von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Die Bibel ist von über 40 Verfassern aus ganz unterschiedlichen sozialen Schichten verfasst worden. Über 40 verschiedene Verfasser aus ganz unterschiedlichen sozialen Schichten. Und doch gibt es einen roten Faden in ihr. Da waren Menschen wie ein Mose. Mose war ein hochgebildeter Mann. Der hat 40 Jahre lang am ägyptischen Hof gelebt, ist dort aufgewachsen, ist ausgebildet worden. War ein sehr kluger Mann. Dann hat er 40 Jahre lang das karge Leben eines Hirten genießen müssen. Und erst dann, also mit ca. 80 Jahren, ist er ein großer Anführer des Volkes Israels geworden. Dann gab es einen anderen Menschen, einen Amos. Der war ein einfacher Viehzüchter. Auch der gehört zu den Verfassern der Bibel. Ein anderer Mensch war David, der König David, der erst ein ganz einfacher Hirte war und dann zum größten König Israels aufstieg. Und dann zählt zu den Verfassern der Bibel noch der König Salomo, dessen Weisheit schon sprichwörtlich geworden ist. Wenn wir heute von einem salomonischen Urteil reden, dann meinen wir damit, das ist ein weises Urteil. Und dieses Sprichwort geht auf den König Salomo zurück. Also wenn wir von einem salomonischen Urteil reden, dann reden wir von diesem König Salomo, den die Bibel erwähnt. Die Aufzählung ist natürlich nur ein kleiner Ausschnitt von vielen verschiedenen Menschen, die die Bibel verfasst haben. Und trotz dieser unterschiedlichen Verfassern gibt es diesen einen roten Faden. Es geht in der Bibel immer um die Person Jesus Christus. Trotz dieser unterschiedlichen Verfassern, trotz dieser vielen, vielen verschiedenen Menschen, die an der Bibel mitgearbeitet haben. Dann gibt es noch was anderes Faszinierendes. Die Bibel ist auf 3 Kontinenten entstanden. Also nicht nur an einem Ort, sondern auf 3 verschiedenen Kontinenten. In Afrika, in Asien, in Europa. Überall auf diesen Kontinenten haben Menschen am Wort Gottes mitgeschrieben. Und trotz dieser unterschiedlichen Orte, an denen die Bibel geschrieben wurde, gibt es diesen einen roten Faden, der von jung und alt, von arm und reich, von gebildet und ungebildet, ganz egal aus welcher Kultur auch immer verstanden werden kann. Und ihr seht schon hier, was ich hingeschrieben habe, die Bibel ist das am besten überlieferte Prosawerk des Altertums, mit mindestens 15.000 Vergleichshandschriften. Die Bibel hat nicht nur einzigartige Fakten, sondern die Bibel ist auch einzigartig beliebt. Die Bibel ist das am weitesten verbreitetste Buch der Welt. Laut Stand Juli 2012 gab es die gesamte Bibel in 518 verschiedenen Sprachen, das Neue Testament in weiteren 1275 Sprachen und einzelne Bibelteile in weiteren 1005 Sprachen. Zusammen macht es also 2798 Sprachen. Ich finde das eine faszinierende Aussage, einen faszinierenden Fakt. Die Bibel ist auch das am meisten gekaufte Buch. Schätzungen belaufen sich auf 44 Millionen Exemplare pro Jahr. Die Bibel ist aber nicht nur einzigartig beliebt und hat nicht nur einzigartige Fakten, sie ist auch einzigartig einflussreich. Denn kein anderes Buch der Welt hat so viele Menschen in ihrem Lebenswandel verändert wie die Bibel. Über kein anderes Buch der Weltgeschichte wird so viel diskutiert und gestritten wie die Bibel. Die Bibel ist aber auch einzigartig, weil sie unverwüstlich ist. Immer wieder gab es Versuche, die Bibel zu vernichten, alle Bibeln zu verbrennen, zu eliminieren, aber keinem ist es gelungen. Warum ist aber die Bibel so ein einzigartiges Buch in ihren Fakten, warum so einzigartig einflussreich auf unterschiedliche Gesellschaften, auf alle Gesellschaften? Warum ist sie so beliebt? Warum ist sie so verhasst, so wirksam und so kostbar? Das liegt an der Autorität. Die Bibel ist einzigartig in ihrer Autorität. Die Bibel ist Gottes Offenbarung, Gottes Mitteilung an uns Menschen. Hätte Gott nicht für die Entstehung der Bibel gesorgt, wir wüssten heute nichts über Gott. Wir würden den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist nicht kennen. In Matthäus 4, Vers 4 steht einmal, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Oder wie es in anderen Übersetzungen heißt, von einem jeden Wort, das Gott spricht. Die grammatikalische Form, die hier verwendet wird, die in diesem Satz verwendet wird, ist das Partizip Präsens. Es bezeichnet also einen ständigen Prozess. Es geht also um eine Handlung, die gegenwärtig stattfindet. Jeden Tag und immer wieder. Gott spricht durch sein Wort die Bibel. Gott möchte ununterbrochen mit uns sprechen. Und er macht das in erster Linie durch sein Wort, die Bibel. Gott hat durch seinen Sohn Jesus Christus zu den Menschen gesprochen. Im Hebräerbrief, im ersten Kapitel, also der Hebräerbrief ist im Neuen Testament, relativ weit am Ende, im ersten Kapitel, gleich ganz am Anfang vom Hebräerbrief, schreibt der Verfasser, vor langer Zeit hat Gott oft und auf verschiedene Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch in diesen letzten Tagen sprach er durch seinen Sohn Jesus Christus zu uns. Der christliche Glaube ist ein Offenbarungsglaube. Das heißt, wir können nichts über Gott erfahren, solange er uns sich nicht selbst offenbart. Und Gott hat sich offenbart. Gott hat sich in Jesus Christus uns Menschen offenbart. Christus ist die höchste Offenbarung Gottes. Christus ist die höchste Offenbarung Gottes. Und unsere primäre Informationsquelle über Jesus Christus ist Gottes Wort. Das ist die Bibel. Die Bibel, kann man auch sagen, ist Gottes Handbuch für unser Leben. Die Bibel ist Gottes Sprachrohr, Gottes Handbuch für unser Leben. Wenn es wahr ist, dass Gott unser Schöpfer ist und Jesus Christus unser Retter, wie wir an den letzten beiden Abenden, also an dem zweiten und dritten Abend gehört haben, dann wäre es doch nur fair von Gott, wenn er uns das irgendwo auch mitteilen würde, oder? Und genau das macht die Bibel. Genau das macht Gott in der Bibel. Die Bibel ist Gottes Liebesbrief an uns Menschen. Hier zeigt uns Gott, dass er uns geschaffen hat. Dass wir Menschen ihm aber den Rücken zugekehrt haben. Dass wir getrennt von ihm sind. Aber er zeigt uns auch, dass er immer wieder auf uns Menschen zugegangen ist. Dass er uns nicht in Ruhe gelassen hat. Dass er uns immer wieder entgegengekommen ist. Und er zeigt uns, wie wir Menschen wieder mit Gott in Kontakt treten können. Er zeigt uns in der Bibel, dass Jesus sein von ihm gesandter Sohn ist, der alles für unsere Rettung Nötige getan hat. Und mehr noch, er zeigt uns in Gottes Wort sogar, wie wir ein sinnerfülltes Leben führen können. Er gibt uns hier eine Fülle von nützlichen Lebensregeln mit an die Hand. Vielleicht fragen Sie sich jetzt, wie soll ich mir denn das vorstellen? Gottes Wort, die Bibel, ein gedrucktes Buch, tatsächlich Gottes Wort an mich? Wie kann ich mir das vorstellen? Es gibt zwei Bibelstellen, die sehr hilfreich und nützlich sind, um das besser zu verstehen. Die eine Bibelstelle ist 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17. Hier steht, denn alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Im Griechischen steht in der Bibelstelle, anstelle von Gott eingegeben, steht hier das griechische Wort Theopneustos. Das heißt wörtlich übersetzt Gott gehaucht oder von Gott ausgehaucht. Die zweite Stelle steht im zweiten Petrusbrief, in Kapitel 1, Vers 21. Hier steht, denn alle Schrift, Timotheus, denn es ist noch nie eine Weissagung von menschlichen Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Die Bibel ist also nicht als gebundenes Buch vom Himmel gefallen, wie es vielleicht der Koran von sich behauptet. Und wie er das für sich in Anspruch nimmt, sondern sie ist unter der Leitung des Heiligen Geistes entstanden, über diesen großen Zeitraum, auf diesem großen Gebiet hin, ist sie so entstanden. Sie ist auch nicht von Menschen, welche die einzelnen Bücher der Bibel geschrieben haben, Wort für Wort von Gott diktiert worden. So nach dem Motto, ich sitze hier und dann lasse ich mir einflüstern, was Gott mir jetzt alles sagt und ich schreibe das auf, wie so eine Sekretärin, die von ihrem Chef einen Auftrag bekommen hat, den sie wortwörtlich abtippen soll. So ist sie nicht entstanden, sondern Gott hat sich der Individualität und Begabungen der einzelnen Menschen bedient, so dass diese unter der Leitung des Heiligen Geistes die Dinge aufgeschrieben haben, welche Gott als sein autoritatives Wort den Menschen weitergeben wollte. Also ganz kurz gesagt kann man sagen, die Bibel ist von vorne bis hinten, vom Anfang bis zum Ende, vollständig inspiriert. Wie kann ich mir das jetzt praktisch vorstellen? Ich möchte Ihnen dies einmal anhand der vier Evangelien aus dem Neuen Testament erklären. In den neuen Im Neuen Testament, in den Evangelien, geht es darum, dass Gott seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde gesandt hat. Er wird geboren, wächst auf zu predigen, beginnt zu predigen, reist durch das Land, heilt Menschen, tut große Wunder. Dann wird uns auch berichtet von seinem Tod am Kreuz, von der Auferstehung wird berichtet, das, was Ostern geschehen ist. Diese Ereignisse und persönlichen Erlebnisse werden teils direkt von Menschen aufgeschrieben, die das persönlich erlebt haben. Also Matthäus, Markus und Johannes waren Menschen, die das persönlich erlebt haben. Aber zum Teil wird es auch von Menschen aufgeschrieben, die recherchiert haben. Also teils wird es weitererzählt, bis es jemand aufschreibt. Der Evangelist Lukas, der stand Jesus nie gegenüber. Aber er hat das, was andere erlebt und aufgeschrieben haben und weitererzählt haben, hat er genauestens recherchiert und dann in seinem Bericht von Jesus, dem Lukas-Evangelium, aufgeschrieben. Gott hat ihn dabei innerlich durch seinen Heiligen Geist geleitet, sodass er wusste, was er wie formulieren muss. So ist die Bibel zwar zu 100% von Menschen verfasst worden, aber sie ist 100% Gottes Wort. Ich finde das faszinierend. Ich finde das einfach wunderbar. Genial. Und ich kann da nur drüber staunen und komme immer wieder dabei ins Schwärmen. Viele dieser verschiedenen Schriften des Alten und des Neuen Testamentes oder die ganzen Schriften des Alten und Neuen Testamentes, die als Gottes Wort zusammengefasst worden sind, aus dem Alten Testament und Neuen Testament, als man die zusammengefasst hat, hat man das nicht auf gut Dünken getan. So nach dem Motto, ich suche mir jetzt mal aus, was so passen könnte. Nein, die Schriften waren praxiserprobt. Sie mussten aber auch einige Kriterien erfüllen. Denn sie mussten prophetischer bzw. apostolischer Herkunft sein. Sie mussten eine historische und dogmatische Zuverlässigkeit besitzen. Und sie mussten göttliche Autorität besitzen. Man musste feststellen können, dass das, was dort in diesen Schriften stand, dass das wirklich eine Auswirkung auf das Leben hatte. Auf Konzilen wurde dann lediglich beschlossen, was Gott in der Praxis als sein Wort herausgestellt hatte. Keinem Buch der Bibel wurde durch die Aufnahme in den biblischen Kanon Autorität verliehen, sondern es wurde lediglich die Autorität festgestellt. Das hebräische Alte Testament ist um 400 vor Christus abgeschlossen und das Neue Testament, das war Ende des 4. Jahrhunderts nach Christus abgeschlossen. Ein kritischer und distanzierter Beobachter kann das Ganze oberflächlich betrachtet natürlich als Zufall abtun. Wer aber bei aller Kritik die Vielzahl der Fakten und Einzigartigkeiten auf sich wirken lässt, muss zumindest von sehr vielen erstaunlichen und außergewöhnlichen Zufällen sprechen. Wer jetzt noch einen Schritt weiter geht, die Bibel liest und sich auf die Versprechen Gottes einlässt, der wird erfahren, dass Gott tatsächlich zu seinem Wort steht. Übrigens, Jesus selbst hat diese Schriften, die zu seiner Zeit schon bestanden, die alttestamentlichen Schriften, hat er als Gottes Wort bezeichnet. Die Bibel bezieht ihre Autorität also tatsächlich letztlich von Gott und nicht von Menschen. Sie ist Gottes Handbuch für unser Leben. Billy Graham, der bekannte amerikanische Prediger, bekam als junger Mann von einigen Leuten einmal gesagt, dass man doch nicht alles glauben könne, was in der Bibel steht. Das darf man nicht so wörtlich nehmen, das darf man nicht so ernst nehmen, das darf man nicht so verstehen. Und diese Aussage belastete Billy Graham sehr schwer. Er hatte damit sehr zu kämpfen. Und John Pollock zitiert Billy Graham in seiner Biografie mit folgenden Sätzen. Er schreibt da, also Billy Graham schreibt, also ging ich zurück und holte meine Bibel. Ich ging nach draußen in den Mondschein, kam zu einem Baumstumpf, kniete mich hin und sagte, oh Gott, ich kann nicht alles beweisen. Auf einige Fragen, die Chuck und die anderen stellen, weiß ich keine Antwort. Aber ich will dieses Buch im Glauben als Gottes Wort annehmen. Ich blieb noch einige Zeit an dem Baumstumpf und betete wortlos, mit feuchten Augen. Ich hatte ein überwältigendes Gefühl der Gegenwart Gottes. Ich empfand einen tiefen Frieden darüber, dass meine Entscheidung richtig war. Natürlich ist die Bibel nicht immer leicht zu verstehen. Es gibt Passagen, die verstehe ich heute auch noch sehr schwer. Ich habe 3 Jahre lang studiert, die Bibel studiert. Der Uli hat die Bibel auch studiert, der hat auch ein Theologiestudium hinter sich. Es gibt Menschen, die haben sich mit der Bibel lange und intensiv auseinandergesetzt und auch diese Menschen haben noch Fragen zu verschiedenen Stellen. Und wenn ich jetzt ganz neu anfange, die Bibel zu lesen, dann gibt es natürlich viele Stellen, die mir vielleicht erstmal schwer vorkommen, die ich schwer verstehe. Aber wenn man mir ein Fachbuch für Medizin vorlegt und ich lese das, dann tue ich mich damit auch schwer, weil ich Dinge nicht verstehe. Aber wenn ich mit diesem Buch zu einem Mediziner gehe und bitte ihn, mir zu helfen, bitte ihn, mir die Fragen, die ich da habe, zu beantworten, dann kann der mir damit helfen und kann mir auch Antworten darauf geben. Und bei der Bibel ist das nicht anders. Bei der Bibel darf man halt immer wieder auch nicht vergessen, sie ist über 1500 Jahre hinweg entstanden, auf 3 Kontinenten von über 40 verschiedenen Verfassern. Wenn wir uns wie Billy Graham auf Gott und sein Wort einlassen und auch Hilfe in Anspruch nehmen, andere Christen fragen, andere gute christliche Literatur lesen, der Uli hat es vorhin gerade erwähnt, wenn man gute Kommentare oder Erklärungen zur Bibel liest, dann werden wir erleben, wie Gott durch die Bibel zu uns spricht. Mancher zunächst vermutete Widerspruch wird sich auflösen und in manche schwer verständliche Stelle wird Licht hineinkommen. Wer dann noch einen Schritt weiter geht und sich nicht nur auf die Bibel einlässt, um sie zu verstehen, sondern wer die Bibel dann auch noch als Gottes Wort an ihn persönlich akzeptiert, also als die höchste Autorität für sein Leben, der wird erleben, wie lebendig, positiv Jesus durch die Bibel in sein Leben hineinspricht. Denn wir finden dort alle möglichen Themen. Die Bibel behandelt alle möglichen Themen unseres Lebens. Sie behandelt, also nur mal als ein paar Beispiele, sie behandelt das Thema Ledigsein, sie behandelt das Thema Ehe, sie behandelt das Thema Arbeit, Familie, Sexualität, Leid. All diese Themen werden in der Bibel angesprochen und noch viele, viele, viele mehr. Jetzt gibt es immer wieder Menschen, die sagen, die Bibel mit all ihren Regeln, das nimmt mir doch alle Freiheit für mein Leben. Da stehen so viele Dinge drin, die mich einschränken in meinem Leben. Nimmt die Bibel mit ihren vielen Regeln nicht alle Freiheit zum Leben? Das war schon zu weit. Dazu möchte ich euch mal ein Beispiel aus Nicky Gumbels Leben vorlesen, welches ich sehr treffend finde. Nicky Gumbel schreibt, vor einigen Jahren war ein Fußballspiel mit 22 kleinen Jungs angesetzt. Darunter befand sich auch mein damals 8 Jahre alter Sohn. Bei diesem Spiel sollte mein Freund Andy, der das ganze Jahr über die Jungs trainiert hatte, Schiedsrichter sein. Leider war er um 2:30 bei Spielbeginn nicht zur Stelle. Die Jungs konnten einfach nicht mehr länger warten. Also verdonnerte man mich zum Job des Schiedsrichters. Diese Aufgabe war ausgesprochen schwierig. Weder hatte ich eine Trillerpfeife, noch gab es Spielfeldmarkierungen, noch kannte ich die anderen Jungs. Sie trugen im Übrigen noch nicht einmal Mannschaftstrikots, so dass ich die beiden Mannschaften überhaupt nicht auseinanderhalten konnte. Und schließlich kannte ich die Spielregeln längst nicht so gut wie ein paar der Jungs. Das Spiel entwickelte sich bald zu einem totalen Tohuwabohu. Einige riefen, der Ball ist aus! Einige hielten dagegen, der ist gar nicht aus! Ich hatte keine Ahnung, was los war. So ließ ich das Spiel einfach weiterlaufen. Dann fing es mit den Fouls an. Einige schrien Foul, andere kein Foul. Weil ich nicht wusste, wer recht hatte, ließ ich einfach weiterspielen. Bald gab es die ersten Verletzten. Als Andy endlich eintraf, lagen 3 Jungs verletzt am Boden, während die übrigen lautstark schimpften, hauptsächlich auf mich. Doch kaum war Andy da, blies er seine Trillerpfeife, organisierte die Mannschaften, steckte die Grenzen des Spielfeldes ab und brachte alles unter Kontrolle. Jetzt konnten die Jungs nach Herzenslust loskicken. Ich finde, das verdeutlicht sehr gut, dass Regeln in keinster Weise dazu da sind, um uns einzuschränken, um uns das Leben kaputt zu machen. Sondern Regeln sind einfach hilfreich, damit wir ein geordnetes Leben leben können. Stellen Sie sich mal vor, im Straßenverkehr gäbe es keine Regeln und jeder würde einfach so fahren, wie es ihm gerade gefällt. Es wäre ein reinstes Chaos. Viel schlimmer, als es eh schon manchmal ist. Ein gesundes Regelwerk schafft den Rahmen, innerhalb dessen ich mich in Freiheit und Freude entfalten kann in meinem Leben. Die Bibel ist Gottes Liebesbrief an uns. Manche nehmen die Bibel vielleicht als viel benutzten Ratgeber für das Leben. So wie es auch alle möglichen anderen Ratgeber gibt. Aber Gott will heute noch durch sein Wort die Bibel zu uns sprechen. In erster Linie will Gott in seinem Wort zeigen, wer er ist. Gott will uns in seinem Wort zeigen, wer er ist. Und er will uns den Spiegel vorhalten. Er will uns zeigen, wer sind wir als Menschen. Und er will uns zeigen, wie wir wieder mit ihm in Verbindung treten können. Durch seinen Sohn Jesus Christus können wir wieder mit ihm in Verbindung treten. Das alles will er uns in seinem Wort zeigen. In Johannes 5, Vers 39 sagt Jesus einmal, ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, in ihr habt ihr das ewige Leben darin. Und sie ist's, die von mir zeugt. Man kann Jesus Christus nicht von Gottes Wort, der Bibel, trennen. Deshalb nannte Martin Luther die Bibel einmal eine Krippe, in der das Christuskind liegt. Und ein ehemaliger britischer Bischof, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, hat die Bibel einmal mit einem Porträt verglichen, bei dem die Evangelien die eigentliche Person Jesus Christus darstellen. Das Alte Testament bildet den Hintergrund dazu. Die vielen Aussagen des Alten Testamentes weisen uns letztlich auf Jesus hin. Die neutestamentlichen Briefe sind wie Gewänder der Person Jesu. Sie erläutern und beschreiben die Person Jesus Christus näher. Den Zweck seines Kommens und was es bedeutet, dass wir durch den Glauben an Jesus Christus Vergebung für unsere Schuld und ewiges Leben empfangen. Indem die Bibel ganz auf Jesus Christus hinweist, der für uns gestorben und auferstanden ist, zeigt uns Gott durch sie, wie sehr er uns liebt. Wenn ich in der Bibel lese, redet Jesus Christus. Wenn ich in der Bibel lese, spricht Gott. Was geschieht aber, wenn Gott spricht? Was geschieht, wenn Gott durch sein Wort spricht? Zuerst einmal möchte Gott durch sein Wort unser Vertrauen in Jesus Christus und seinen Tod und seine Auferstehung bewirken, sofern wir noch keine persönliche Beziehung zu ihm haben. Ich habe am Anfang von Blaise Pascal und von Nicky Gamble erzählt, die beide eigentlich in der Bibel nach Argumenten gesucht haben, um gegen den Glauben zu argumentieren. Sie suchten in der Bibel nach Argumenten, um sich nicht mehr mit Gott und seinem Wort zu beschäftigen. Und dabei haben sie Jesus Christus kennengelernt. Als nächstes verändert Jesus seine Leute, wenn sie die Bibel lesen. Er redet durch die Bibel zu uns. Wir hören dann zwar in der Regel keine akustische Stimme, aber wir merken in unserem Herzen, dass Jesus uns jetzt anspricht. Es ist ungefähr 5, 6 Jahre her. Da habe ich mit ein paar Jungs, die waren alle im Alter von so 16, 17, 18, habe ich mich gemeinsam getroffen und wir haben immer wieder in der Bibel gelesen. Wir haben so einen Kurs über die Bibel durchgenommen und ich habe selbst gemerkt, wie Gott zu mir spricht und Gott mir gezeigt hat, sagte, Tobias, du hast vor einiger Zeit Schuld auf dich geladen, die du noch nicht geklärt hast. Ich habe gemerkt, ich hab was in meinem Leben, was ich noch nicht ausgeräumt habe. Und ich habe angefangen zu beten und ich hatte immer wieder, wenn ich gebetet habe, sind mir immer wieder diese Punkte in den Sinn gekommen. Das sind zwei Dinge, die ich nennen möchte kurz, auf die ich nicht stolz bin. Die erzähle ich nicht, weil ich da mich irgendwie groß rausheben will. Das ist was negative Beispiele aus meinem Leben. Zum einen ist das Beispiel Posaunenchor. Ich habe als Jugendlicher, als Kind, habe ich bei uns im Dorf im Posaunenchor mitgespielt und wir sind Weihnachten immer, hatten wir so 2, 3, 4 Termine, wo wir so durchs Dorf gezogen sind und an verschiedenen Stellen dort Weihnachtslieder gespielt haben. Und dann haben Menschen Geld aus dem Fenster geworfen, um zu spenden, um für den Posaunenchor und für die Kirchen zu spenden. Und dann gab es halt immer einige, die das Geld eingesammelt haben. Und am Ende wurde das alles in einen Korb gelegt. Und das war halt für die Posaunenchöre. Und ich habe das Geld eben auch eingesammelt. Und ich habe am Ende aber nicht alles rausgegeben, sondern habe einiges für mich behalten. Weil ich dachte, ja, kann ich ja auch ganz gut gebrauchen, ne? Wenn ich das so selbst bekomme. Und das hat nie jemand gemerkt. Nie. Und dann hat Gott mich aber angesprochen und hat mir das immer wieder in meinem Herzen, hat er mir das klar gemacht, Tobias, das war Diebstahl, was du da begangen hast. Das war Veruntreuung. Klär das. Und das ist mir nicht leicht gefallen. Ich habe Gott um Vergebung gebeten, er hat mir vergeben und ich bin dann aber noch, weil ich wusste nicht mehr, wie viel war das denn jetzt. Und dann habe ich aber zu Gott gesagt, okay Jesus, ich möchte 50 Euro möchte ich geben. Ich denke, dass das okay ist, dass das so die Summe war, ungefähr. Und dann bin ich hingegangen zu einem der Verantwortlichen, das ist mir brutal schwer gefallen, aber ich bin hingegangen und habe ihm das gesagt und dann war das geklärt und ich kann heute mit gutem Gewissen und mit gutem reinem Herzen sagen, das Ding ist gegessen. Ja. Und so spricht Gott in unserem Leben Dinge an, die wir klären können, so macht er uns auf gewisse Dinge deutlich. In Hebräer 4, Vers 12 sagt uns Gott, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das zweischneidige Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Manchmal sind wir zutiefst über uns selbst erschüttert, wenn wir die Bibel lesen. Denn Jesus deckt durch sie unsere Schuld auf und er zeigt uns, wo wir uns falsch verhalten haben. Aber Jesus zeigt uns durch sein Wort auch, wie wir Vergebung bei Gott finden und wie wir es in Zukunft besser machen können. So formt Jesus uns durch sein Wort die Bibel. Und die Veränderungen, die wir an uns beobachten, werden uns sehr viel Freude und Frieden in unser Herz bringen. Und was ich auch ganz toll finde, ist, diese Veränderungen, die werden als erstes nicht wir selbst feststellen, die werden als erstes die anderen feststellen, die sie uns dann sagen werden. Wie hören wir Gottes Stimme ganz praktisch? Wie hören wir Gottes Stimme ganz praktisch? In Markus 1, Vers 35 steht, am nächsten Morgen verließ Jesus lange vor Sonnenaufgang die Stadt und zog sich an eine abgelegene Stelle zurück. Dort betete er. Zeit ist ein sehr kostbares Gut. Zeit mit Jesus ist optimal genutzte Zeit. In Epheser 5 schreibt Paulus, kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Ehe eine Viertelstunde mit Jesus übt eine ähnliche Funktion aus wie ein Ruder an einem Schiff. Es gibt den Kurs vor. Das kleine Ruder bewegt das große Schiff und steuert es in die Richtung, in wo der Kapitän es hinhaben möchte. Suchen Sie sich eine Viertelstunde am Tag, wo Sie möglichst ungestört sind. Der ein oder andere macht das lieber allein, der ein oder andere braucht oder macht das gern mit einem sich vertrauten Menschen. Suchen Sie sich eine Viertelstunde am Tag, wo Sie allein oder mit einem vertrauten Menschen in der Bibel lesen. Beten Sie, dass Gott jetzt zu Ihnen spricht, durch sein Wort. Lesen Sie dann einen Abschnitt, fangen Sie zum Beispiel im Lukas-Evangelium an und überlegen Sie anhand von drei Fragen, was Jesus sagen möchte. Die erste Frage, was steht da? Was steht da überhaupt? Also ich lese einen Abschnitt und es ist wichtig, wenn wir die Bibel lesen, dass wir sie immer im Zusammenhang lesen. Wenn ich einen Brief bekomme, sei es von einem Rechtsanwalt oder von einer öffentlichen Behörde, dann lese ich da auch nicht nur einen Abschnitt, um zu wissen, was da drin steht, sondern ich lese ihn im Zusammenhang. Und bei der Bibel ist das genauso wichtig. Lesen Sie die Bibel, gucken Sie nach, was steht da überhaupt und vergleichen Sie anhand von Ihrer Bibel, die Sie haben, mit anderen Übersetzungen, was steht da eigentlich. Wir sind in Deutschland in der luxuriösen Verfassung, dass wir keine Ahnung, wie viele verschiedene Übersetzungen haben. Wir haben zig verschiedene Übersetzungen und wir können nachschauen, was steht da eigentlich. Das zweite ist, was bedeutete das? Was bedeutet das, was da steht? Was bedeutete es damals? Die Bibel, habe ich ja schon erwähnt, ist ja von vielen verschiedenen Menschen geschrieben worden und die haben sich ja nicht hingesetzt und haben gesagt, ich schreibe jetzt mal was auf, einen Brief oder ein Lied, damit das dann später in die Bibel reinkommt. Sondern jedes Buch der Bibel wurde aus einem bestimmten Grund geschrieben. Das Matthäusevangelium zum Beispiel wurde geschrieben an die Juden, um den Juden zu erklären und deutlich zu machen, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes, der verheißene König ist, von dem im Alten Testament immer wieder verheißen wird. Nehmen Sie sich Bibeln mit Erklärungen. Der Uli hat vorhin schon viel dazu erwähnt, möchte ich jetzt nicht nochmal zusätzlich drauf eingehen. Und die dritte Frage ist, wie wende ich diesen Text auf mich, auf mein Leben an? Wie kann ich diesen Text auf meinem Leben, in meinem Leben anwenden? Auf Arbeit, in der Familie, in der Nachbarschaft, in der Gemeinde, wo man überall im Alltag, was man im Alltag halt alles so zu tun hat. Und spätestens dann merken wir, wie praktisch Gottes Wort zu uns redet, wie praktisch Jesus durch sein Wort zu uns redet. Aber ich möchte dabei auch sagen, machen Sie sich keinen Druck, dass jeder Text Ihnen immer etwas Praktisches für Ihr Leben mitgeben muss. Es gibt einfach mal Bibelverse, Bibelabschnitte, die haben in erster Linie jetzt keinen praktischen Nutzen für meinen Alltag. Es gibt im Alten Testament ein Buch, 1. Chronik heißt es, da sind die ersten 9 Kapitel nur Geschlechtsregister. Ich bin immer noch am rausfinden, was das ganz praktisch für mein Leben zu tun hat. Schauen wir mal. Aber es gibt auch Situationen, wo wir die Bibel lesen und dann erst Wochen, Monate oder Jahre später gibt es Situationen in unserem Alltag, wo uns genau diese Bibelstelle im Alltag bei unserem Handeln hilft. Aber wenn Sie was gelesen haben, was Sie persönlich anspricht, dann setzen Sie das Gehörte in die Tat um. Bitten Sie Jesus Christus dazu, dass er Ihnen hilft, das Gelernte, das Gelesene in die Tat umzusetzen. Dwight L. Moody hat einmal gesagt, die Bibel ist nicht dazu da, um unser Wissen zu vermehren, sondern um unser Leben zu verändern. Wenn wir das verinnerlichen, dass die Bibel nicht dazu da ist, um Wissen zu vermehren, sondern um unser Leben zu verändern, dann wird Gottes Wort die Bibel auch zu einem ganz großen Gewinn werden. Wer Gottes Wort liest, dessen Leben verändert sich, so sagt es der Verfasser von Psalm 1. Glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Wir werden Frucht bringen. Er gleicht einem Baum, der am Wasser steht. Jahr für Jahr trägt er Frucht. Jesus formt unser Herz. Dadurch verändert sich unser Leben zum Guten hin. Das ist dann die Frucht des Geistes, wie es im Neuen Testament an einigen Stellen genannt wird. Und das ist die Frucht des Geistes, das ist die Veränderung, die positive Veränderung, die in unserem Leben sichtbar wird, die Gott wachsen lässt. Das wird sich positiv nicht nur auf unsere Mitmenschen auswirken, sondern es wird sich positiv auf unser ganzes Umfeld, auf uns persönlich auswirken. Ich hatte vorhin schon mal gesagt, wenn wir uns zum Positiven hin verändern, dann werden das als erstes die anderen Menschen um uns herum feststellen. Und ich glaube, dass das Gott absichtlich so macht, damit wir nicht stolz auf uns selbst werden. Weil wenn ich als erstes feststelle, was ich alles Tolles kann und was sich alles so zum Tollen, zum Positiven verändert, dann ist die Gefahr immer ganz groß, dass ich stolz werde und die ganzen Dinge mir selbst zuschreibe. Dabei ist es Gott derjenige, der mich zum Positiven hin verändert. Das zweite ist, wir werden Kraft für unser Leben bekommen. Wir werden Kraft für unser Leben mit Gott bekommen. Seine Blätter verwelken nicht. Das Leben ist zeitweise ziemlich anstrengend. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das schon erlebt hat. Ich habe es schon oft erlebt, dass es in meinem Leben ziemlich tiefe Täler gab und dann auch wieder Höhen. Aber woher nehme ich die Kraft für mein Leben? Wenn wir uns eng an Jesus und sein Wort halten, werden wir ihn und sein Wort als Kraftquelle für unser Leben entdecken. Daneben setzt Jesus durch sein Wort immer wieder neue Impulse in unserem Leben. Und dadurch bleibt es frisch und wird nie langweilig, mitten im Alltag. Nebenbei bemerkt, finde ich es auch interessant, dass hier steht, er wird Frucht bringen zu seiner Zeit. Der Baum bringt immer dann Früchte, wenn es richtig ist, wenn es dran ist. Und Gott lässt die Frucht in unserem Leben wachsen, wenn er es für richtig hält. Wir werden erfolgreich im Sinne Jesu sein. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt ihm. Das bezieht sich nicht unbedingt auf beruflichen oder materiellen Erfolg. Das heißt nicht, dass ein solcher Mensch, der an Gottes Wort festhält, der an Gottes Wort gegründet ist, dass er Karriere macht und beruflich aufsteigt ohne Ende. Es meint in erster Linie die Gebiete unseres Lebens, auf die es wirklich ankommt. Wir erhalten eine lebendige Beziehung zu Gott, die ständig wächst. Wir selber erleben an unserem Herzen positive Veränderungen. Geborgenheit, Friede, Hoffnung, Sinn. Und das wirkt sich auch auf unsere Beziehung zu unseren Mitmenschen aus. Vor längerer Zeit über diesen Bibeltext gepredigt und habe mir Gedanken darüber gemacht. Und ich hatte mir das so formuliert gehabt: Gottes Wort in deinem Herzen vertreibt deiner Seele die Schmerzen. Gottes Wort in deinem Herzen vertreibt deiner Seele die Schmerzen. Ist das nicht wertvoller als aller materieller Reichtum? Ich bin der festen Überzeugung, dass es so ist. Und sicherlich sind jetzt noch einige Fragen da. Wir wollen jetzt in die Gruppen gehen und können dort in den Gruppen wieder auf die Fragen eingehen, so wie wir es gewohnt sind.
Danke fürs Zuhören. Das Evangelium von Jesus Christus ist die gute Nachricht, dass Jesus, der Sohn Gottes, für uns gestorben und auferstanden ist. Er hat mit seinem Leben für alles bezahlt, was in unserem Leben nicht gut ist vor Gott. Jeder, der ihm vertraut, kann ein Kind Gottes werden. Ich lade dich jetzt ein, dein Leben Jesus Christus zu öffnen und zu sagen: Komm in mein Leben. Vergib mir, was in deinen Augen nicht gut war. Ich nehme dich als meinen Herrn und Retter an. Ich will dich kennenlernen und mein Leben nach deinen Maßstäben führen. Danke, dass du mich angenommen hast.